der Götterkomplex-Podcast, eure wöchentliche Dosis Science-Fiction, Raumfahrt und Wissenschaft. Hallo, Niklas hier. Ich sitze hier Gott sei Dank nicht alleine im Studio, denn mit mir im Studio sitzen auch meine lieben Mitgötter. Ich sag mal, grüß Gott, Philipp.
Jetzt kommt der blöde Karlauer, wenn ich ihn sehe. Nein, Tag zusammen.
Und dann, Philipp, muss ich dich direkt mal zitieren. Ich begrüße nämlich jetzt hochoffiziell seit der letzten Folge den Antimaterie-Junkie mit der samtweichen Stimme und ergänzend dazu dem messerscharfen Verstand. Hallo Orti.
Schöne Grüße an alle da draußen. Hi.
Ja, wir befinden uns in einer Konzeptfolge und das bedeutet beim Götterkomplex-Podcast, dass wir losziehen, für euch Themen recherchieren, die mit Raumfahrt und Science-Fiction zu tun haben, auch gerne mit Wissenschaft. Und da haben wir uns in den letzten Episoden mit dem Thema Energie beschäftigt. Die Hauptfrage, die wir uns als Götterkomplex gestellt haben, ist nämlich, wie bekommen wir in unserem eigenen Universum genug Energie zusammen, damit die Menschheit zu den Sternen aufbrechen kann? Und wir haben schon wirklich irre Vorträge gehört über Fusion und Fusionsantrieb, also Kernfusion, über die Dyson-Sphäre. Und dann in der letzten Folge ist der Orti losgegangen und hat sich mal nach Antimaterie und Antimaterie-Sternen umgeschaut. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann hört doch mal in diese Folgen rein. Es war wirklich spannend. Ich kann aber schon mal verraten, das war uns nicht Science-Fiction-mäßig genug. Wir haben uns ja unterhalten und dabei kam heraus, dass unser lieber Mitgott Philipp ein paar Ideen hatte. Wahrscheinlich unter der Dusche, während der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück oder wann auch immer er Zeit dazu hatte. Und wie ich so vernommen habe, ist die Kreativität ein bisschen mit ihm durchgegangen. Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr heute eine Konzeptfolge, die vielleicht weniger wissenschaftlich ist im Sinne von existiert bereits, sondern wir hören heute ein Konzept, das den Namen definitiv verdient, aber er doch in die Richtung Fantasie, Science-Fiction und Utopie geht, richtig?
Oh, was eine Anmoderation, ein Träumchen. Ja, genau so ist das Ding nämlich. Ich würde sogar noch etwas stärker formulieren. Das geht nicht nur ein bisschen in Richtung Science-Fiction. Das, was jetzt gleich kommt, ist tatsächlich ein reines fiktionales Konzept. Wie komme ich darauf? Ich komme da deswegen drauf, weil ich ja die Folge Fusionsenergie hatte und am Ende so ein bisschen geschlossen habe damit, dass Fusionsenergie niemals ausreichen würde, um genug Energie bereitzustellen, um unseren favorisierten Antrieb, nämlich diesen Verzerrungsantrieb oder auch Warp-Antrieb, zu generieren. Und da habe ich mir jetzt einfach die Gedanken gemacht, was könnte denn in unserer Welt sein, was vielleicht nicht unbedingt auf Antimaterie fußt, was aber so viel Energie oder vielleicht auch was anderes freisetzt, herstellt, um das Reisen zu den Sternen irgendwie alltäglicher zu machen. Ne? Also von unserer, vielleicht nochmal ganz kurz von unserer Lore her, sind wir ja gerade einfach in dem Zeitpunkt, dass das Sonnensystem zerstört ist, dass die Menschheit mit Generationsschiffen nach außen strebt und neue Welten kolonialisiert. Aber eigentlich soll der Götterkomplex ja dann deutlich weiterspielen, nämlich setzt ja praktisch an in dem Zusammenleben der Menschen in ihren Kolonien. Und da ist einfach, haben wir ja schon festgestellt, Reisen einfach so zentral. Und wenn wir die Frage nicht beantwortet haben, wie wir plausibel von A nach B reisen können, was man für Einschränkungen hat, wie lange das in etwa dauert, dann können wir hier kein glaubwürdiges oder auch plausibles Universum erzählen. Deswegen war mir das einfach wichtig, einfach mal eine Möglichkeit zu erarbeiten oder vielleicht einfach nur eine Inspiration zu erarbeiten, auf der man eventuell aufsetzen kann, ob sie uns gefällt, wie man eben diesen Warp-Antrieb respektive Verzerrungsantrieb generieren könnte.
Sehr cool. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt schon, und jetzt zitiere ich Philipp schon wieder aus einer vorangegangenen Folge, ist hintergrundgeschichtelt und zwar sehr, sehr konkret, würde ich mal sagen. Philipp, du hast uns ja schon mal in einer anderen Folge eine Idee präsentiert. Da ging es darum, wie die Menschheit in einem Zeitstrahl, irgendwie dahin kommt, dass sie sowas wie einen Warp-Antrieb entwickelt. Aber du bist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Du hast überlegt, welche Energieform oder welche Energiegewinnungsform müsste es geben, damit genau das irgendwie möglich ist.
Genau. Und deswegen jetzt einmal kurz ein Disclaimer vorab. Ich habe tatsächlich dieses Konzept, was jetzt gleich kommt, habe ich mit ChatGPT zusammen erarbeitet. Also ich
habe ihm einfach mal ein paar Der Freund und Helfer.
Ich habe ihm einfach mal ein paar Stichwörter reingeschmissen und gesagt so, hey, was baust du denn daraus zusammen? Und da habe ich mir dann Inspirationen rausgenommen. Das ist tatsächlich dann noch ein guter Prozentsatz an eigenem Gehirnschmalz, der so mit drin steckt. Aber Das einfach nur nochmal, um das glatt zu rücken. So, oder gerade zu rücken. Also, das ganze Ding wird heißen, oder es wird um den Quantensingularitätskatalysator gehen. Einfach nur ein möglichst komplizierter Name.
Ist jetzt schon gekauft, sag ich dir ganz ehrlich. Wenn das Ding schon so heißt, dann ist das plausibel. Einfach ja, das Namen.
Gibt es da eine coole Abkürzung für?
GSQ ist vielleicht ein bisschen lame, aber ich hatte mir noch überlegt, was wäre denn, wenn wir dem Wissenschaftler, der Wissenschaftlerin einen Namen geben, die das Ganze irgendwie zum ersten Mal, keine Ahnung, ja, so cool gebaut hat, dass es funktioniert. Und ich habe ein bisschen hin und her überlegt, aber fand diesen Namen Gwendolyn Siprenstein oder das Gwendolyn Siprenstein-Prinzip. Irgendwie hat mich das angesprochen, ganz spannend. Also.
Gwendolyn Siprenstein.
Das klingt, also ich finde, auch das ist sofort gekauft. Ich kann mir sofort vorstellen, dass das eine Wissenschaftlerin ist, die sich mit dieser Technik auseinandersetzt. Ja, cool. Ja.
So, und dann ist mir, also wie gesagt, die Frau Dr. Gwendolyn Siprenstein über den Weg gelaufen. Und als junge Doktorin der Physik, sie hat übrigens im Bereich Quantenmechanik promoviert, forschte sie relativ lange an dem Lunar Low Gravity Institute of Technologies, das LLGIT.
Ach so, klar, ist auch eingekauft, klingt auch cool,
ja, oder? Voll. Es geht super los.
Ja, wie das sonst auch bei allen unseren Konzepten ist, würde ich das hier so auch anlegen, dass es schon erste Ideen von quantenbasierten Energieformen, die man nutzbar machen kann, gab schon deutlich früher. Aber eben Siprenstein ist eben dahergegangen und hat nun endlich mal diese ganzen theoretischen Forschungen mal zusammengebunden und hat da einfach mal das zu einer funktionierenden Technologie zusammengefügt. Und zwar natürlich in Zusammenarbeit mit mit dem Quanten Engineering Team des LLGIT. Und so konnte sie eben diesen Quantensingularitätskatalysator entwickeln. Aber was ist jetzt das ganze Ding sozusagen? Und zwar stellt sich ChatGPT mit mir zusammen so vor, dass das Ganze auf Quanten grundsätzlich, also auf Quantenebene funktioniert. Es gibt wohl, und das gibt's wohl wirklich, auch in der Realität gibt es wohl Quantenfluktuationen. Das heißt, es ist nicht wirklich messbar oder vorhersagbar, wo Quanten auftreten. Jetzt fügen wir da einfach noch Quantensingularitäten hinzu. Und Singularitäten sind immer Punkte, an denen die Raumzeit sehr, sehr stark gekrümmt ist. Also zum Beispiel so ein schwarzes Loch beschreibt man ja praktisch wirklich diesen super Schwerpunkt, das ist ja die Singularität. Und jetzt gibt es einfach, hat man rausgefunden, Quantensingularitäten, das sind ultra kurze, für ein Bruchteil einer Nanosekunde auftretende Fluktuationen, die ganz kurz einfach eine starke Raumzeitverzerrung hervorrufen, dann aber auch wieder verschwinden und einfach fast schon verpuffen. Und wenn es einem jetzt gelänge, diese Verzerrungen in der Raumzeit, wenn man diese Verzerrungen nun stabilisieren könnte und diese Verzerrung dann weiter ausbeuten könnte oder ausbeulen sozusagen könnte, dann kann man dort Energie gewinnen. Und das funktioniert nämlich, indem man zunächst mal einen sogenannten Raumzeitanker bemüht. Das ist so das erste technische Konzept. Das ist nämlich ein auf Gravitationsmanipulation basierendes Stück Technologie, welches eben diese Raumzeitverzerrung ein bisschen ausweitet. Dann gibt es dazu noch so Quantenresonanz-Energieernte-Geschichten. Also ich sagte ja gerade, dass das, wenn diese Raumzeit ausgeweitet wird, da könnte man mit einer sehr fortschrittlichen Nanotechnologie, die eben auch auf Atomgröße oder wenn nicht sogar noch kleiner basiert, könnten die sozusagen diese Energiegefälle, die es dann im Normalraum und in der Verzerrung gibt, könnten die diese entstehende Energiedifferenzen einsammeln. Das Ganze wird dann auch nochmal gestützt in einem oder mit einem elektromagnetischen Resonanzfeld. Das umgibt nämlich diese Singularitäten und dient dazu, diese ganzen spontanen Fluktuationen der Quanten zu stabilisieren. Das heißt also, das Ganze soll dann in einer Kammer stattfinden, in dieser Reaktionskammer.
Ein Reaktor quasi.
im Prinzip ein Reaktor. Und dann fehlen einfach noch so ich habe sie Quantenemitter genannt, das sind so Energieleitungen, die dann diese Energie aus dieser Resonanzkammer nach außen zu dem, in die Außenhülle sozusagen bringen, um dann mit dieser Energie die verstärkte Raumkrümmung hervorzurufen, sodass sich dann durch eine Kettenreaktion, Quantenkettenreaktion, keine Ahnung, kann man sich noch einen coolen wissenschaftlichen Namen überlegen, eine Warpblase generiert wird. Also das heißt, ich habe eine spontan auftretende Quantenfluktuation, die wird irgendwie erweitert, wird stabilisiert, die Energie wird irgendwie abgezogen, wird abgeleitet nach außen, wo dann damit die Raumverzerrung sozusagen transportiert wird aus dieser Resonanzkammer um das Schiff herum, sodass eine Warpblase entsteht.
Verrückt.
Okay, wow.
Muss man sich nicht merken. Sagen wir mal einfach, wir haben so einen Quantenantrieb, ne? Oder auch irgendwie den Siprimstein-Drive. Was ich auch nicht schlecht fand, war übrigens so unter Raumfahrern, es ist einfach die Gwen. Fahr mal die Gwen hoch, oder?
Ah, geil. Ja, also erstmal finde ich das krass, was in ChatGPTs und deinem Kopf da vorgegangen ist. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie du diese Idee gerade präsentiert hast, weil das ist ja jetzt mal fernab von diesen ganzen anderen Konzepten, die wir so haben, geht es ja oft darum, dass wir in der Science-Fiction-Geschichte etwas haben wollen, wo wir sagen, das ist glaubhaft erzählt. Ne?
Ja,
so, genau. Ich nehme das, also ich weiß, das Schiff fliegt mit Warp-Antrieb und die einen interessiert's, wie funktioniert's, und die anderen sagen, ist mir eigentlich scheißegal, aber denen es interessiert, hast du eine so, also finde ich diese Technik, ne, die du da beschreibst und den Reaktor und die Funktionsweise ist so, dass ich sagen würde, ja, ist gekauft. Ich lese mir das durch, ich würde sagen, ja, komm, ne? Das ist halt das Prinzip. Und ich meine, das ist so schön abstrus von der Quantenphysik und Quantenmechanik her, dass der Normale, jetzt natürlich nicht der Superphysiker, ne? Sondern der normale Science-Fiction-Leser sagen würde, ja. Das ist cool.
Ich meine, wir reden über Warp-Antrieb. Also welcher Physiker wird da sagen, ja, Moment.
Ja, Leute, ihr habt den letzten Schuss nicht gehört, ne?
Ich finde halt, dass das Schöne daran, wenn man, sagen wir mal, so eine plausible Vorstellung davon hat, wie das Ding funktionieren kann, kann man sich eben jetzt auch Einschränkungen vorstellen, die ich nämlich jetzt auch gerne hier einfach nochmal einfach euch nochmal erzählen wollte, weil.
Gerne.
Ich finde, dadurch kann halt eine Geschichte einfach total spannend sein. Und jetzt habe ich hier zum einen eine Option, also aus der können wir wählen, aber ich finde beide Sachen plausibel, ne? Und zwar einmal, welche Bedingungen brauche ich für den Betrieb, ist so ein bisschen die Überschrift. Und wir hätten Option 1, wäre zum Beispiel, ich bräuchte eine starke Gravitation. Denn dieses System, dieses Siprimstein-Prinzip zeigt höchste Effizienz in der Nähe eben von starken Gravitationsfeldern, wie sie zum Beispiel halt von Sternen oder sowas vorkommen oder von großen Gasriesen. Das hätte für uns jetzt die Konsequenz, dass wir im Prinzip nur bei massereichen Objekten, wo eben das Gravitationsfeld stark genug ist, zu springen. Ne? Das wäre so die eine Konsequenz. Option B ist genau das Gegenteil. Sagt nämlich, wir können nur da springen, wo die Abwesenheit von Gravitation ist. Also möglichst geringe Gravitationskräfte überhaupt wirken, damit eben keine Interferenzen irgendwie oder keine gravitativen Störungen auftreten.
Damit der Prozess möglichst stabil ist oder sowas.
Genau,
ne?
Genau, damit der Prozess möglichst stabil ist. Das hätte wiederum zur Folge, dass wir eben niemals innerhalb eines Sonnensystems irgendwo hinspringen könnten, sondern wir müssten immer praktisch über so eine Grenze hinaus, nämlich so eine, keine Ahnung, Null Gravitationsgrenze oder Zero-G-Grenze, keine Ahnung, müsste man hinaus, um dann einfach diesen Sprung durchzuführen.
Gibt es denn solche
Punkte? Ziemlich.
Mach du ruhig. Nee, wir haben gleichzeitig gesprochen. Mach du ruhig.
Das passt ja auch ungefähr mit der Idee, die du im Vorfeld hattest oder die Idee, die wir mal zusammen auch ersponnen haben, nämlich, dass das Benutzen eines Warp-Antriebes nur weit außerhalb von zivilisierten Welten gestattet ist, weil die Gefahr, die damit einhergeht, ja recht groß ist. Wenn du jetzt sagst, wir können dieses Antriebssystem nur dann benutzen, wenn wir möglichst wenig Gravitation in der Nähe haben, würde das ja bedeuten, dass wir entweder nach oben hin aus der Akkretionsscheibe eines Planetensystems heraus dieses System nutzen können oder wirklich auf der Scheibe raus müssten, relativ weit weg, um damit dann zu starten. Ich finde diese Einschränkungen tatsächlich sehr cool, denn ich finde die Idee erstmal grundsätzlich geil, aber dazu vielleicht auch gerne mehr dann noch mal in der Lore-Folge, wenn wir die Systeme, die wir auch besprochen haben, auch irgendwie miteinander vermischen, dass man irgendwie auf verschiedene Elemente und Antriebsmöglichkeiten
total.
Und auch Energiequellen zurückgreifen müssen, je nachdem, wo wir uns gerade befinden.
Mhm.
Also das ist für mich tatsächlich auch wirklich als Inspiration gedacht. So, wenn ihr da Teile von cool findet, das ist wirklich für die Lore-Folge, hey, welche Teile nehmen wir da raus, welche finden wir cool, welche wollen wir irgendwie im Götterkomplex-Universum platzieren. Ne, das geht ja auch so ein bisschen weg von dem Thema grundsätzlich Energie, aber Energie und Antrieb hängt halt einfach so eng beieinander, dass ich das deswegen trotzdem irgendwie ganz interessant fand. Und Orti, deine Frage nochmal, gibt es Punkte, wo relativ wenig Gravitation wirkt? Ja, gibt es. Also zum einen, je weiter du dich von massereichen Objekten entfernst, desto geringer sind einfach gravitative Effekte. Das ist so. Das wird wahrscheinlich, aber boah, keine Ahnung, da müssen mich jetzt Wissenschaftler Lügen strafen, wird wahrscheinlich nirgendwo hundertprozentig der Fall sein, weil du irgendwie immer ein bisschen, also so im ganz, ganz, ganz kaum messbaren Bereich Gravitation spürst. Aber
man könnte dann ja auch noch so einen Stabilisator in diesen Reaktor einbauen, der sozusagen dann sagt, okay, hier sind wir quasi jetzt an einem Punkt, in dem so wenig ist. Wir brauchen aber wirklich den Nullpunkt, damit der Effekt auftritt. Dafür ist quasi in dem Generator so ein Ausgleich der Gravitation sozusagen drin. Und der dann, der eben nicht funktionieren würde, weil das so hochsensibel ist, ne, wenn man viele Gravitationseffekte hat, dass der dann eben nur ab einer gewissen Toleranz von so wenig Gravitation einspringen kann und das ausgleichen kann, dass der Effekt eintritt. Das finde ich auch super erklärbar. Gebt da auch Niklas recht, beziehungsweise euch beiden, dass natürlich eben die Prämisse sehr spannend ist, das zu limitieren und nur gewisse Spots zu etablieren, in dem ein Warp-Sprung oder ein Warp, eine Warp-Reise möglich ist. Finde ich total klasse.
Und wo du gerade sagst, gewisse Punkte zu etablieren, wo eine Warp-Reise möglich ist, man könnte sich auch darüber unterhalten, was ist mit den Lagrange-Punkten?
Das war nämlich eigentlich genau meine Frage, ob nicht ein Lagrange-Punkt so ein Punkt ist.
Könnte theoretisch sein. Also vielleicht nochmal für alle unsere Zuhörerinnen da draußen, falls ihr euch gerade fragt, worüber zu hören, reden die da. Ein Lagrange-Punkt ist ein Punkt, wo sich zwei Schwerkraftfelder gegenseitig aufheben. Es gibt also in einem Zwei-Körpersystem, sprich zum Beispiel Erde, Sonne, gibt es, ich meine, es sind 5 Lagrange-Punkte, also es gibt 5 Punkte in deren Beziehung zueinander, wo die Gravitation ja einfach sich gegenseitig aufhebt und wo du so eine Art Nullpunkt hast. Ob das jetzt wirklich hundertprozentig Null ist, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch alles relativ, aber gibt's auf jeden Fall. Und das gibt es halt in der Beziehung auch von zum Beispiel Erde, Mond und so, gibt's das auch.
Das heißt, man könnte wie so eine Karte festlegen, wir haben hier ein Sternsystem und damit einhergehend rotierende Lagrange-Punkte.
Mhm.
Ja, why not? Wenn ich mir jetzt allerdings ein Volk vorstelle, das sich lediglich auf 3-4 Himmelskörpern innerhalb eines Sonnensystems bewegt, die werden wahrscheinlich mit dieser Technologie nicht sehr viel anfangen können. Dem wird es wahrscheinlich egal sein, aber das finde ich ja wieder cool, dass man sagen kann, dass so eine Technik vielleicht auch nicht allen Völkern zur Verfügung stünde.
Auch das, ja.
Das wird auf jeden Fall noch zu diskutieren sein. Ich habe noch 2-3 andere Punkte noch mehr aufgeschrieben zu Bedingungen für den Betrieb.
Ja, sehr gerne. Ja.
Ich persönlich sehe dann zusätzlich noch die Einschränkung für gegeben, dass relativ viel Energie für die gesamten Geräte, für diese gesamten Energiefelder, die da aufgebaut werden, benötigt wird. Also, dass du trotzdem einen eigenen Fusionsreaktor sozusagen nur für die Betreiben dieses, wenn du so willst, Warp-Generators oder sowas benötigst. Der selber, das haben wir auch noch gar nicht so erwähnt, der selber ja scheinbar kein bekannten Sprit oder keinen bekannten Kraftstoff oder keinen bestimmten Brennstoff benötigt, ne?
Ja.
Würde auf der Habenseite sein, würde so eine Art Ding sein, dass es total kosteneffizient macht, wäre nicht dieser ganze riesige Apparat und Aufbau an Technik, an Energie, die das einfach verschlingt, um diesen Antrieb anzuschmeißen. Also sehr, sehr viel Energiebedarf. Eigene Fusionsgeneratoren braucht man dafür. Ich würde zusätzlich noch hinzufügen, dass dieser Antrieb einen sehr, sehr hohen Platzbedarf hat, denn je größer die Resonanzkammer, desto höher die Energiegewinnung und desto größer oder schneller wird diese Warpblase.
Ah, okay.
Das finde ich insofern einen ganz interessanten Punkt, weil man dann sich aus strategischen Gründen überlegen könnte, ich kann eine Warpblase vielleicht sogar so groß machen, dass ich ein anderes Schiff mitnehmen kann. Dann bin ich aber langsamer unterwegs, als wenn ich die Warpblase nur um mein eigenes Schiff herumführe.
Ah, cool.
Und dann kann ich halt
immer Limitation, ja.
Ja, und je größer diese Resonanzkammer, je größer praktisch dieser Warp-Generator auf dem Schiff ist, desto größer oder eben schneller wird eben diese Blase. Das heißt, das würde einen Hang oder eine Tendenz dazu geben, größere Schiffe zu bauen. Wir wollen ja auch so ein bisschen
groß werden. Ja, klar. Ja, oder du könntest ja auch, also ich mag ja auch immer noch den Gedanken, dass du so Schlittensysteme hast, dass du sagst, dieser Warp-generierende Reaktor ist eine Ringstruktur oder sonst was, in dem sich diese Blase formt sich da drumrum und dort klingt sich ein Schiff ein. Na? Und je nachdem, wie groß dieser Ring ist, also dieses Element, na, könntest du auch damit spielen, dass man sagt, die Schiffe an sich haben diesen Warp-Antrieb gar nicht. Sie klinken sich eben in einen Generator ein, der warpt dann los. Dann sind sie wieder mit ihrem kleineren und ganz normalen Antrieb unterwegs, Fusionsantrieb etc. Das finde ich eben auch spannend, aber das ließe sich ja auch gut erzählen, ne? Die Struktur ist ja jetzt, die muss ja nicht in dem Raumschiff sein, sondern sie könnte ja eben auch an einer externen Struktur angebracht sein, damit eine Warpblase da erzeugt wird.
Also bin ich jetzt der Einzige, der hier gerade totale Star Wars Vibes irgendwie fühlt, mit diesen komischen Sprungringen, wo auch große und kleine Schiffe mal rein können. Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, aber ich finde dieses Bild ziemlich cool.
Also ich mag diese, bei Star Wars, ich finde immer affig, dass da, also das ist, dann klingt sich da ein kleiner Jäger ein und dann ist da ein kleiner Ring drumrum und dann fliegen die dann mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend. Dafür ist mir dieser Ring viel zu klein, ne, und also der Generator da viel zu klein. Aber Star Wars ist Fantasy und das darf auch so sein, alles gut, aber diese Grundidee von im Prinzip nicht einen Warp-Antrieb an einem Schiff und der ist beliebig oft zündbar oder der ist mehr oder weniger davon abhängig, an welchem Punkt ich bin, finde ich eben cool, dass man sagt, keine Ahnung, dieses Ding muss ich dann wieder super lange aufladen und. Ja. Ne?
Genau das finde ich nämlich auch ganz spannend, das war nämlich noch ein weiterer Punkt, irgendwie so eine Art Abklingzeit, dass erstmal die Systeme wieder normalisiert werden müssen, bevor ein weiterer Sprung irgendwie durchgeführt werden kann. Das ist auch nochmal so eine weitere Einschränkung, die man weglassen kann oder die man nehmen kann. Aber mir war es halt wichtig, dass man da gewisse Bedingungen drumrum packt, die in sich irgendwie plausibel sind oder glaubwürdig sind. Und genau, das denke ich, also in meiner Vorstellung ist es plausibel. Und Orti, was du gerade meintest, eben auch super spannend mit diesen einzelnen Ringen, Schlittensystem, wo man sich andockt, finde ich mega cool. Finde auch die Vorstellung cool von, sagen wir mal, wirklich so einem großen Warpship, was irgendwie dann, keine Ahnung, vielleicht eine kleine Flottille von sagen wir mal Frachtern oder so von A nach B bringt oder eine kleine Angriffsflotte von A nach B bringt. Das ist einfach nur ein riesiges Ungetüm.
Ja, geil.
Wo dann eben Schiffe dran docken, die dann einfach eine große Warpblase generieren. Ist übrigens auch ein sehr interessantes strategisches Ziel.
Ja, ne? Ja, genau, da kam auch sofort gerade so mein Kopf, dass man sagt, ja, okay, die Militärschiffe sind auf diesem Schlittensystem, auf diesem Ring, wie auch immer, auf diesem gigantischen Ungetüm, aber dieses gigantische Ungetüm ist auch der Schlüssel zur Rückreise und notwendig, denn wenn dieses Warpschiff vernichtet ist, dann gibt es keinen Weg zurück, vielleicht keine Infrastruktur, also ne, dann musst du überlegen, was hat diese Flotte an Bord, wie lange können die überleben, wie weit sind die jetzt abhängig, dass die Mission wirklich gelingt? Und insofern ist ja die komplette strategische Planung einer Operation eines Warpsprungs, also jetzt mal unabhängig davon, dass wir springen dahin und wir sind angekommen, sondern ich sage, ich habe ein militärisches Ziel und dieses militärische Ziel muss erfolgreich sein und alles ist darauf berechnet, dass das erfolgreich ist und dass es die Rückreise gibt oder wie auch immer, weil einfach diese Konstruktion so fragil ist, wenn sie verloren geht oder so strategisch wertvoll ist. Das finde ich mega, mega, mega cool. Und ich meine, ich kann mir auch immer gut vorstellen, dass so eine Konstruktion, wenn sie alleine schon einen leichten Treffer abbekommt, fundamental beschädigt ist.
Ja, genau. Das bringt mich hier tatsächlich auch zu meiner wirklich dann letzten Bedingung für den Betrieb. dass es eben einfach ein wahnsinnig kompliziertes System ist, was extreme Rechenpower auch irgendwie verschlingt, damit überhaupt die ganzen einzelnen Prozesse gesteuert werden können. Und gegebenenfalls auch Manpower, wenn man sagt, ey, wir wollen das irgendwie bevölkert haben, viele Leute sollen da arbeiten, einfach weil da so viele Prozesse überwacht werden wollen. Dass es einfach wirklich kompliziert ist und dass man es dadurch teuer macht und nicht durch den Einsatz von teuren Energiequellen. Genau.
Ich mag die Diversität an Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben. Ich mag die Ideen, die wir mittlerweile so eingestreut haben. Und ich stehe immer wieder darauf, wenn irgendjemand von uns sagt, Jungs, ich habe mir da was ausgedacht. Und das System, was du uns hier präsentiert hast, wir sagen jetzt zum Ende nicht mehr Energie, sondern einfach nur Gwen. Ja. Es ist jetzt ein bisschen langweilig
gewesen. Gwen, lass rappeln.
Gwen, lass rappeln. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, an alle Gwens da draußen, seid geehrt. Ein Antrieb wurde nach euch benannt. Mega cool. Eine Sache vielleicht noch ergänzend dazu als Einschränkung, die mir so gerade in den Kopf schoss, ist ja noch nicht mal diese Abklingzeit, von der du gerade gesprochen hast, sondern befinden uns gerade in der Erntephase, in der Zeit, in der Reaktor wieder aufgeladen werden muss. Diese blöden Singularitäten müssen erstmal eingesammelt werden. Und das geht ja nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern das dauert wirklich eine ganze Ecke länger.
Auch geil, ja.
Ja, das könnte man auch wieder so mit so, ja, dass man sagt, die Singularitäten werden erst geerntet, die Energie wird erstmal in dem Ring oder wie auch immer gespeichert. Da sind wir wieder so bei den, finde ich, was ich so ganz interessant fand, bei der Antimaterie in so Penning-Fallen, also Magnetfallen, in der die Energie sozusagen erstmal geballt geladen werden muss. Und dann muss ich das aufladen, weil die Warpblase erzeugt sich ja sofort. Da kannst du ja nicht sagen, also wir machen jetzt erstmal nur vorne. Sehr fundamental, katastrophal, glaube ich, für so eine Verzerrung. Sondern das ist auch eine sehr, sehr coole Idee, dass man sagt, ja, wir müssen erstmal genügend Singularitäten ernten und das kann nicht zeitgleich passieren und deswegen speichern wir die Zwischenkammern und wenn die aufgeladen sind, dann kann man sagen, buff, ne, jetzt drücken wir den roten Knopf und dann kann es losgehen.
Sind alle da? Sind alle angeschnallt, waren alle mal Pipi machen, wir fliegen jetzt. Mega, mega, mega cool. Ich denke mal, dass wir mehr als genug Futter für eine kommende Lore-Folge haben, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Wir haben uns über Fusionsenergie unterhalten, über Fusionsantriebe, über die Dyson-Sphäre und die Möglichkeit, Energie über eine Dyson-Sphäre zu gewinnen. Wir haben uns über Antimaterie und die Möglichkeiten Energiegewinnung durch Antimaterie unterhalten. Ach, über die wunderbare Vorstellung von Antisternen und jetzt auch noch Gwen. Meine Güte. Jungs, ich bin stolz auf uns. Das war eine richtige Reise, die wir da hingelegt haben. Einmal quer durch die Galaxie, durch Sonnensystem, durch das Universum und wieder zurück an unsere Schreibtische. Und vor die Mikrofone hinaus in die Welt zu euch da draußen. Hat euch die Folge gefallen? Dann tut uns doch bitte einen Riesengefallen. Lasst doch mal ein Like da. Und zwar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft dem Götterkomplex immer wieder gefunden zu werden. Das tut uns gut, das tut euch gut und auch all den Menschen, die es vielleicht noch interessieren könnte. Denn Gwen wird mit Sicherheit bald Einzug halten in das Götterkomplex-Universum. Aber darüber reden wir in der nächsten Folge, wenn es nämlich heißt, Lore, was wird denn nun bei uns in der Geschichte offiziell festgeschrieben? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Jungs, da freue ich mich tierisch drauf.
Oh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Es wird gut. Zeit, dass die nächste Woche kommt, ne?
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und ich glaube, dass wir uns im Vorfeld auch jeder von uns nochmal irgendwie Gedanken machen werden und auch sammeln werden. Wir werden sie diskutieren und werden mit Sicherheit auch die Möglichkeit haben, dass ihr da draußen auch fleißig mit diskutieren könnt. Das könnt ihr unter anderem auch auf unserem Instagram-Kanal. Da wäre es auch übrigens cool, wenn ihr mal vorbeischaut. Götterkomplex-Podcast. Götterkomplex in diesem Fall mit OE. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben, wie immer. Und zwar an info@götterkomplex.de. Ihr Lieben, das war sehr ergiebig.
Oder auf Discord mit uns chatten, ne? Muss ich, ne? Sorry, dass ich da so reingrätsche. Weil tatsächlich ja die Discord-Community stetig wächst und da auch wirklich viel Austausch und reger Austausch immer mit uns vonstatten geht, was uns super freut. Deswegen wollte ich es nur noch einmal erwähnen, ja.
Ist ja auf jeden Fall richtig. Jetzt würde ich sagen, husch husch ins Wochenende.
Sehr schön.
Hoch die Hände Wochenende.
Genau. Und wir verabschieden uns als Götterkomplex in die nächste Woche. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Morgen, je nachdem, welche Sternzeit
ihr habt. Ah, guck mal. Da ist er ja doch.
Und wir verabschieden uns mit einem liebgemeinten, energetischen, gewennlastigen
Energie.